James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosch. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining.
It's off to Leonard. Defended by Simmons. Is this the dagger?
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur 8. Folge 2-for-1 Podcast. Ganz überraschend auch heute wieder mit mir, Jonas Düll.
Und mir, Marco Krause. Ich wünsche euch mal wieder einen wunderschönen guten Tag.
Heute soll es größtenteils mal nicht um die NBA und den amerikanischen Basketball gehen, sondern um den deutschen Basketball. Der stand nämlich jetzt am Wochenende ziemlich im Fokus. Ich würde sagen, nicht nur deutschlandweit, sondern wahrscheinlich weltweit hat die ganze Welt auf den Restart der BBL geblickt. Den werden wir nachher auch noch nicht nur anreißen, sondern ziemlich ausführlich behandeln. Davor gibt es aber mal wieder die aktuellen News aus der NBA, aus dem internationalen Basketball, und die wird euch der Marco mal wieder präsentieren.
Ja, danke für die schöne Einleitung, Jonas. Ich starte gleich mal rein mit dem neuesten Gerücht, Klatsch und Ratsch aus der NBA, und zwar, dass die Chicago Bulls einen neuen Favorit auf den Posten des Head Coaches favorisieren, und zwar ist es Ime Udoka. Ich musste mir den Namen echt öfters durchlesen, sonst hätte ich da andere die Aussprache nicht hinbekommen. Ist aktuell Assistant Coach bei den 76ers und soll anscheinend der neue große Favorit auf den Head Coach Posten bei den Chicago Bulls sein, den ja gerade noch Jim Boyle inne hat. Ja, bin ich mal gespannt. Irgendwie haben es die Bulls jetzt schon 5-6 Jahre lang nicht hinbekommen, den Rebuild irgendwie richtig voranzutreiben, und wollen jetzt da vielleicht auf der Headcoach-Position einen frischen Wind mit reinbringen, da ja auch sich einiges im Front Office in dieser Saison getan hat oder jetzt in der Corona-Pause, und bin mal gespannt, was da kommt. Also von Ime Udoka habe ich jetzt bisher wenig bis gar nichts gehört, muss ich sagen, aber ich werde da mal recherchieren und euch vielleicht in der nächsten Folge da zu ihm Näheres sagen, was seine Referenzen sind. Bisher noch kein Head Coach eines NBA-Teams gewesen, deshalb vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer noch relativ unbekannt.
Ich würde sagen, nicht nur für die anderen Zuhörer unbekannt, sondern auch für deinen Podcast-Partner relativ unbekannt.
Ja, sehr gut erklärt. Dann haben die Golden State Warriors wahrscheinlich ja durch die schlechteste Bilanz der NBA die höchste Wahrscheinlichkeit, den Number One Pick zu bekommen. Und hier soll es Gerüchte geben, in dem die Warriors Anthony Edwards von Georgia als Top-Kandidat für den Number One Pick sich ausgeguckt haben und würden den dann gerne verpflichten. Sollte es nicht zu dem Number One Pick kommen für die Golden State Warriors, dann sind noch einige andere Spieler in der Verlosung. Und es gab anscheinend auch schon Interviews über Zoom mit, wen wundert's, LaMelo Ball. würde ich jetzt nicht ganz verstehen. Die Verpflichtung hat man ja auch bei D'Angelo Russell nicht so ganz 100% verstanden, die Verpflichtung. Muss man abwarten, was die Draft Lottery bringt, die ja auf den 25. August verschoben ist, und der NBA Draft wird am 25. Oktober stattfinden. Genau, dann für mich eine eher schlechte News, weil ich es ja noch so versucht habe anzudeuten oder versucht habe, irgendwie die Flamme aufrechtzuerhalten für Kevin Durant, ist die Saison überraschenderweise beendet. Ich hoffe, ihr hört die Ironie raus.
Es war nämlich genau für eine Person überraschend. Das war's.
ich muss sagen, bei uns in der Kantine in der Mittagspause haben wir auch das Thema gehabt, und der eine oder andere war meiner Meinung. Also, ja. Möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber der ein oder andere war da meiner Meinung. Ja, also Kevin Durant hat in einem Interview deutlich gesagt, dass für ihn die Saison beendet ist. Bin mal gespannt, was das für Auswirkungen hat auf Kyrie Irving, ob er nochmal spielen wird oder ob auch er sagt, Season Ending für ihn oder ob es ihn überhaupt nicht tangiert, Kevin Durant seine Entscheidung, weil bei Kyrie weiß man ja nie so wirklich, wie das der Stand ist, beziehungsweise ja, wie seine Laune gerade ist, und da muss man einfach mal abwarten, ob er dann spielen wird im Turnier, das ja jetzt auch feststeht. Aber da würde ich dann nächste Woche in der neuen Folge nochmal genauer darauf eingehen, wie jetzt die Konstellation ist, wie sich die Spielpaarungen zusammensetzen, der Spielplan, und wer da die größten Chancen hat, in die Playoffs zu kommen mit Regular Season, dann Playoff, Play-In und dann richtigen Playoffs. Aber dazu kommen wir dann nächste Woche. Deshalb, ja, das war's an Neuigkeiten, sage ich mal. Und jetzt kommen wir auch schon zur BBL. Wie der Jonas vorhin schon schön angedeutet hat, die ganze Welt hat mehr oder weniger auf die BBL geschaut, wie verhält sich's da, wie läuft's ab mit den Hygienevorschriften etc. Und erstes Fazit ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Also ich glaube, wir haben uns alle gefreut, dass wir am Wochenende wieder Basketball schauen konnten. Und ja, es gab auch schon einige interessante Partien und große, große Überraschungen, sage ich mal. Ich würde das Wort jetzt an Jonas übergeben und gleich mal so mit der ersten Partie, die am Samstag dann stattgefunden hat, Göttingen gegen Hakro Merlins Crailsheim. Da würde ich dem Jonas jetzt mal das Wort übergeben, denn er hat sich näher mit der Partie beschäftigt und auseinandergesetzt. Jonas, was waren deine Eindrücke?
Ja, als Ur-Crailsheimer war es natürlich jetzt mal schön, dass die ganze Welt auf Crailsheim schaut. Ich glaube, weder die Crailsheim Merlins noch die BG Göttingen waren es gewohnt, so viel Aufmerksamkeit, vor allem in dem Spiel gegeneinander, auf sich zu ziehen. Ich muss sagen, es war natürlich ein ungewohnter Eindruck ohne Fans, aber nichtsdestotrotz fand ich, war es gar nicht so schlimm, wie man es erwartet hätte, beziehungsweise es war nicht so wenig Stimmung, wie ich erwartet hätte. Es war tatsächlich so, dass 4 Fans pro Mannschaft in die Halle durften. Das wusste ich nicht und sehe ich dann auch relativ sinnlos, aber gut, es war dann wenigstens ein bisschen Stimmung da. Die Fans waren dann auf der Tribüne mit Mundschutz. Ansonsten, was man über das Spiel sagen kann, es war ein Start-Zielsieg für Göttingen. Die waren das ganze Spiel wirklich immer in Führung, haben jedes einzelne Viertel gewonnen und das Spiel wirklich dominiert. Sie waren vor allem fitter als die Crailsheim Merlins, waren wirklich körperlich vollkommen da, währenddem man bei Crailsheim ein bisschen gemerkt hat oder beziehungsweise die Strapazen der möglichen Vorbereitung wahrscheinlich angemerkt hat. Viele Spieler wie Dwayne Russell, Hawkins haben wirklich nicht fit gewirkt. Dwayne Russell wurde dann auch ausgewechselt, hat sich am Fuß verletzt, beziehungsweise am Oberschenkel, konnte heute auch gegen die Bayern nicht spielen. Ansonsten, ja, wer hat dominiert? Ich glaube, wenn man sich alles mal durchliest, wenn man das Spiel sieht, hat man vor allem den Namen Bennett Hund im Ohr. Habe ich persönlich noch nie von ihm gehört, 21 Jahre jung und mit einem Career High von 30 Punkten die Crailsheim Merlins abgeschossen, da ging wirklich alles rein. Hochprozentig von außen getroffen, hochprozentig im Zweipunktbereich. Wirklich, wirklich ein starkes Spiel von ihm. Ansonsten, ja, ein kleines Kuriosum. Der Chefcoach der BG Göttingen hat dann im ersten Viertel mal kurz als Wischer ausgedient. Ich dachte nicht, dass es tatsächlich so weit kommen wird. Aber er hat den Wischer in die Hand genommen, ist aufs Spielfeld im Anzug und hat da mal kurz sauber gemacht. Ansonsten, ja, also spielerisch war es ein relativ eindeutiges Spiel.
Ja, also das Thema von der Fitness, das hatte ich auch mit einem Kollegen, mit dem ich mich ausgetauscht habe über das Crailsheim-Merlin-Spiel. Das war, also teilweise ich weiß nicht, wie der Vorbereitungsplan aussah, ob jetzt die fehlende Fitness dem straffen Vorbereitungsplan geschuldet war oder ob eventuell auch die Spieler ihren Fitnesszustand nicht gehalten haben und vielleicht doch die ein oder andere Laufübung ausgelassen haben in der Zwischenzeit. Aber das war schon für mich einer der springenden Punkte, das den Unterschied ausgemacht hat. Klar, da eben mit Hund, der 30 Punkte gemacht hat, der erst 21 ist. Also vielleicht können wir da mehr von ihm erwarten, oder es war nur ein One-Hit-Wonder. Das werden wir mal sehen. Aber die Fitness ist schon sehr, sehr ins Auge gesprungen, dass die bei den Marlins gefehlt hat. Und was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt nicht nur speziell in dem Spiel, aber auch allgemein dann in den anderen Spielen, die bisher waren, dass teilweise die defensiven Rotationen noch nicht ganz wieder gepasst haben und auch bei einigen Spielern der Wurfrhythmus gefehlt hat, waren so meine Eindrücke jetzt im Allgemeinen. Also, dass defensive Rotationen, wenn man geswitcht hat nach einem Pick and Roll oder in einem Spielzug, dass es da das ein oder andere Mal zu Unstimmigkeiten gekommen ist.
Da kann ich dir nur zustimmen. Also, wenn man es jetzt mal auf das Spiel Göttingen gegen Crailsheim bezieht, dann waren vor allem die Crailsheimer in der ersten Halbzeit wirklich vor allem defensiv stark unter ihren Möglichkeiten. Auch die ganzen Rotationen, würde auch sagen, offensive Rotationen, gingen da wirklich unter. Crailsheim war bekannt fürs gute Ballmovement. Das war wirklich kaum zu sehen. Da waren Missverständnisse dabei, waren viele Turnover dabei. Deswegen denke ich, kann man das schon ein Stück weit auf diese Unabgestimmtheit schieben. Man kann aber auch sagen, sie waren wirklich nicht fit, was man vielleicht am heutigen Tage sieht, um jetzt mal kurz ein bisschen was vorwegzunehmen. Gerade ein paar Minuten, bevor wir den Podcast diese Woche aufnehmen, haben die Crailsheimer auch ihr zweites Spiel verloren gegen den großen Turnierfavoriten Bayern München. Das war dann tatsächlich eine relativ deutliche Sache mit 110 zu 79. Ist das richtig? Habe ich richtig im Kopf?
Das ist richtig, ja.
Also dann doch ein deutliches Zeichen, dass auch die Bayern wieder da sind, aber warum sie dieses Zeichen überhaupt senden müssten, das wird euch jetzt der Marco ein bisschen erzählen.
Ja, um nochmal ganz kurz auf das Crailsheim-Merlin-Spiel von dir zu kommen. Also was mir da auch extrem aufgefallen ist, dass die Crailsheimer mit einer extrem, extrem kleinen Rotation gespielt haben. Also ich glaube, es waren 8 oder 9er Rotation. Also es war wirklich wenig. Und so wie du sagst, D'Angelo Russell jetzt heute im Spiel, also 110 zu 79 für
Bayern. D'Angelo Russell hat mitgespielt.
Hat gar nicht mitgespielt. Hat nicht
Nein,
mitgespielt.
Dwayne Russell.
Dwayne Russell, sorry. Ja, sorry. war gar nicht im Kader, also war gar nicht gelistet. Und ja, dann, das kann Crailsheim halt nicht ausgleichen. Und so wie wir es auch schon angedeutet haben, dass Crailsheim wahrscheinlich die hohe Form der Regular Season nicht aufrechterhalten kann, so ist es bisher jetzt auch gekommen. Also bei Bayern, klar, Lesor mit 20 Punkten geglänzt und Maodolo mit 17. Bei den Marlins war der Shooting Guard Sebastian Herrera der Beste mit, ich meine, es waren 27. Aber ansonsten kam dann halt wirklich nicht viel von Crailsheim. Und ja, also für mich war das ein Regular Season Wonder. Und ich glaube, jetzt ist so die Normalität wieder eingekehrt, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man sich das erste Viertel mal anschaut. 26 zu 11. Also schon, da wusste man, glaube ich, schon, dass das Spiel relativ gelaufen ist.
Ja, also ich glaube, dass sich in Crailsheim da allgemein auch jeder drauf eingestellt hat, dass auch von den Menschen in verantwortungsvollen Positionen in Crailsheim auch davon ausgegangen wurde, beziehungsweise natürlich nur auf einer Hoffnung beruht hat, dass man diese Form halten kann. Wie gesagt, wichtige Spieler verloren, 3 in der Zahl, die wirklich wichtig fürs Team waren, und ersetzt wurden sie von Spielern, von Hamburg war ein Neuzugang, ich weiß ihn jetzt leider nicht namentlich, aber auch auf der Center-Position, der Backup-Center, der normalerweise an die 14 Minuten pro Spiel geht, beziehungsweise bekommt dann auch in dem Spiel mal schön die 25 Minuten aufgebrummt bekommen. Ich glaube, da merkt man, dass sie vor allem personell wirklich nicht mehr viel oder nicht mehr dementsprechend nicht mehr so viel zu bieten haben, wie sie mal zu bieten hatten. Deswegen, wie gesagt, glaube ich, dass man da wirklich nochmal auf Bayern München zählen kann, weil Bayern München eben nicht diese Verluste hatte, auch wenn ein Greg Monroe noch nicht eingegriffen hat. Trotzdem ist es einfach der ausgeglichenste und individuell beste Kader. Da müssen wir, glaube ich, nicht lang diskutieren.
Absolut. deswegen war die Überraschung dann am Samstag umso größer, als dann das Abendspiel FC Bayern München gegen Ratio Farm Ulm anstand und Ulm tatsächlich 95-85 gewonnen hat. Hier war es halt extrem auffällig, dass bei Bayern die defensiven Rotationen teilweise versagt haben und Ulm halt unglaublich aggressiv, unglaublich clever in der Defensive gespielt hat. Und ich meine, am Ende waren es 8 oder 9 Turnover produziert oder forciert haben, nenne ich es mal so. Und dann konnte es Bayern halt auch nicht mehr ausgleichen, weil die Wurfquote war ja nicht wirklich prickelnd und dann haben sie es am Ende nicht mehr rumreißen können, das Ruder. Und somit hat dann Ulm tatsächlich das erste Spiel gegen Bayern gewonnen. Ich glaube, zum ersten Mal seit knapp 3 Jahren. Bester Spieler war Tyler Harvey bei Ulm mit 21 Punkten. Und bei Bayern war es Viktor Lucic mit 23. Aber ja, grundsätzlich hat es Ulm dann auch durch die deutlich bessere Quote aus dem Zweipunktbereich. Also Bayern hatte eine Quote im Zweipunktbereich über alle Spieler hinweg von 37,5% und Ulm 61. Da lagen ganze 30% dazwischen.
Dafür sind die 10 Punkte dann eigentlich noch recht ordentlich. Die 10 Punkte ja, Abstand.
Wenn man sich diese Quote anguckt, dann auf jeden Fall, ja. Und ja, deswegen war es auch ja nicht unverdienter Sieg für die Ulmer, die jetzt natürlich vielleicht so das Momentum auf ihrer Seite haben. Klar, Bayern hat jetzt heute wieder gegen Crailsheim gewonnen, aber ich glaube trotzdem, dass Ulm ein ganz unangenehmer Gegner sein kann, vor allem mit der Legende Per Günther auf Point Guard, der eigentlich immer heiß laufen kann.
Ja, ich glaube, dass man neben den Bayern wahrscheinlich schon mit Ulm rechnen muss. Dieser Auftakt war halt einfach ein Auftakt nach Maß. Vor allem überraschend, da sie ja auch ziemlich wichtige Spieler verloren haben und dann dementsprechend nach der Hauptrunde auch nur auf Platz 10 gelandet sind. Gerade im Januar den wahrscheinlich mitbesten Spieler der Liga, zumindest was Offensive angeht, verloren haben mit Zoran Dragic. Dragic, ja, es ist der Bruder von Goran Dragic, hat glaube ich auch ein paar Minuten zusammen mit seinem Bruder auf dem Court in der NBA verbracht bei den Phoenix Suns. Der wurde leider im Januar, ist er von Ulm abgegangen, hat Ulm verlassen in Richtung Spanien zum Euroleague-Team. Ich glaube, es müsste das Team sein, bei dem auch der Johannes Vogtmann, damals Frankfurt-Center, mittlerweile glaube ich in Moskau, bei dem auch er gespielt hat, ist richtig, oder?
Müsste so sein, so habe ich es auch in Erinnerung, ja.
Ja, also im Endeffekt Ulm im Auftakt nach Maß, ob sie dann wirklich das Team sind, das die Bayern langfristig schlagen kann, habe ich dann wahrscheinlich trotzdem meine Zweifel daran.
Ja, aktuelles Team, Saskia Baskonia von Zoran Dragic.
Waren hier alle Informationen von mir komplett richtig.
Ja, ja, also Ulm, wie gesagt, da sind wir uns beide eigentlich sehr, sehr unangenehmer Gegner zum Spielen. Dann würde ich schon auf die Sonntagsspiele würden wir schon zu den Sonntagsspielen kommen. Und zwar gab es da zwei Spiele. Einmal Fraport Skyliners gegen Alba Berlin. Und dann gab es noch Ludwigsburg gegen Vechta. Ich will jetzt mal anfangen mit Alba Berlin gegen Frankfurt. Und das war schon eher ein zähes Spiel. War auch ein Arbeitssieg. Alba Berlin hat es mit 81-72 gewonnen. Ja, war ein sehr, sehr umkämpftes Spiel. Sehr, 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 sehr viele Turnover plus sehr, sehr gute Defense da von beiden Seiten. Oder schlechte Wurfauswahl. Kann man sehen, wie man will. Ich würde es eher auf die schlechte Wurfauswahl legen. Alba Berlin mit einer 43er-Quote aus dem Feld und die Fraport Skyliners mit einer 50er-Quote, also beide nicht wirklich gut. Nichtsdestotrotz hat für mich wahrscheinlich auch der Favorit dann sich durchgesetzt. Ich glaube, da hat die individuelle Qualität dann im Endeffekt gewonnen. Und Alba ist für mich halt auch die Mannschaft, die den Bayern dann gefährlich werden kann, würde ich jetzt mal behaupten.
Auf gut Deutsch gesagt, den Arsch gerettet im letzten Viertel mit einem 9-0-Run. die Sache nochmal gedreht und dann für sich entschieden. Alba, wie du schon sagst, sicher auch eine der Mannschaften, die Bayern schlagen kann. Ob sie es werden, werden wir noch sehen. Ansonsten, ja, das war das eine Sonntagsspiel. Das zweite Sonntagsspiel waren die MHP-Riesen gegen Rasta Vechta, der Hauptrunden-Zweite gegen den Hauptrunden-Sechste. Die MHP-Riesen, auch noch eine kleine Geschichte am Rande, mussten auf ihren Spieler Jalen Smith verzichten. Der wurde nach seiner Rückkehr aus den USA, ich glaube, zweimal positiv auf Corona getestet, wurde mittlerweile aber auch schon wieder zweimal negativ getestet und ist jetzt auch für das zweite Spiel bzw. für den zweiten Spieltag wieder für den Spielbetrieb von der BBL und vom Gesundheitsamt freigegeben worden, ist mittlerweile in München angekommen und deswegen auch die MHP-Riesen wieder in voller Zahl. Zum Spielinhalt würde ich dann wieder an dich weitergeben.
Auch hier MHP-Riesen mit einem Arbeitssieg 81-76. Da liegen ja meine Sympathien bei den MHP-Riesen. Ja, haben ein bisschen Glück gehabt, weil sie das letzte Viertel mit 27-19 verloren haben. Das war dann im Endeffekt doch eine knappe Sache. Bester Spieler bei den MHP-Riesen war Thomas Wimbush. Ich weiß nicht, ob du dich noch an seinen Dank erinnerst bei unserem Besuch dort.
Der hat die Halle mal richtig beben lassen.
Da ging es zu wie in der NBA mit 24 Punkten. Also wirklich, ich glaube, da können wir beide nur sagen, der Junge hat Athletik. Der hat richtig Athletik. Und von dem her hat auch hier sich der Favorit durchgesetzt, der vielleicht so knapp hinter Alba Berlin von der individuellen Qualität steht, vielleicht als Mannschaft ein Tick besser ist als Alba. Das wird sich dann noch zeigen. Aber lassen wir uns überraschen. Also ich glaube, die drei Teams mit Bayern, Alba und MHP-Riesen, das sind so die größten Favoriten. Und da muss man halt schauen, ob Ulm das Momentum mit rüberziehen kann oder nicht.
Im Endeffekt wird es darauf rauslaufen, dass wir ja nur noch von Hin- und Rückspiel, also jeweils nur zwei Spielen, sprechen, in denen ja im Endeffekt alles passieren kann. Da zahle ich auch gerne nochmal ins Phrasenschwein, aber es ist einfach so, da wird alles passieren und da kann alles passieren. Deswegen, ja, sind wir mal gespannt. Mal schauen, was uns das BBL-Turnier noch bringen wird, was noch alles mit sich bringt. Ich würde sagen, in der NBA gibt es auch ein Turnier und der Marco hat sich den enormen Wissensstand angeeignet, uns jetzt zu sagen, wie dieses Turnier ablaufen wird.
Ja, jetzt überforderst du mich, weil ich es eigentlich nächste Woche machen wollte. Aber ich kann es ganz gerne mal aufbröseln. Also es wird quasi, wie letzte Woche schon angedeutet, eine Fortsetzung der Regular Season geben. Das heißt quasi acht Spiele von jedem Team zu Ende gespielt. Oder die Regular Season wird quasi zu Ende gespielt von jedem Team, das in Orlando dabei ist. Was jedoch noch nicht geklärt ist, ist, dass oder wie die Spieledifferenz sich auswirkt, weil ja manche Mannschaften mehr oder weniger Spiele haben, das ist noch unklar. Und es gibt potenziell ein Play-in-Turnier, das quasi die letzten Playoff-Teilnehmer oder den letzten Playoff-Teilnehmer festlegt. Es ist so, dass zum Beispiel die Dallas Mavericks ja auf Platz 7 stehen. Die bräuchten jetzt nur noch in Anführungszeichen ein Spiel, damit sie die Playoffs quasi erreichen. Jedoch liegen halt die Dallas Mavericks auch nur 2,5 Spiele hinter Utah Jazz und 4 Spiele hinter den Nuggets, die sind Dritter. Also kann da noch was passieren und für Dallas wäre es natürlich auch clever, wenn sie eher nach oben schielen und nicht versuchen, einfach nur den einen Sieg zu holen, weil sie ja in der ersten Runde theoretisch entweder wenn die Playoffs einfach im Westen und im Osten bleiben, die Trennung bleibt, dann sie gegen die Clippers spielen und das ist natürlich in der ersten Runde sehr, sehr unangenehmes Matchup. Dann haben wir auf Position 8 die Grizzlies. Und hier fängt es dann an mit dem What-If. Also es ist noch nicht ganz klar, wie sich diese acht Spiele, diese Regular-Season-Spiele quasi zusammensetzen. Also es ist klar, dass es nur zwischen den Mannschaften ausgetragen wird, die vor Ort in Orlando sein werden. Aber man hat jetzt noch keinen, ja, wie soll ich sagen, keinen fixen Spielplan, wie genau wer gegen wen spielt und wann wer gegen wen spielt. Und es kann halt sein, dass wenn zwischen dem 8., jetzt in dem Fall Memphis Grizzlies, und dem 9. Portland Trailblazers weniger als 4 Spiele Unterschied sind oder am Ende der Regular Season ein Abstand von unter 4 Spielen sind, was Niederlage und Gewinn gibt, gibt es ein Play-In-Turnier zwischen dem 8. und dem 9., in dem Fall halt auch Memphis Grizzlies gegen die Portland Trailblazers, was in 2 Spielen ausgetragen wird, heißt quasi Hin- und Rückspiel ohne so quasi so eine Auswärtstorregel oder eine Punktregel, so wie ich das jetzt gelesen habe, heißt, die Memphis Grizzlies bräuchten nur einen Sieg, gewinnen die das erste Spiel, sind sie weiter, gewinnt Portland das erste Spiel, gibt es ein zweites Spiel und das muss Portland dann auch gewinnen, um in die Playoffs zu sein. Heißt, Portland braucht 2 Siege, Memphis braucht in diesem Fall ein Spiel. Natürlich kann es auch sein, dass Portland nicht 9. wird, sondern 1 nach hinten rutscht, 10. und die Pelicans gehen auf 9, dann spielen es die Pelicans gegen die Grizzlies aus. Und so kann sich das hin und her schieben. Und deswegen wartet man jetzt noch auf die Lösung der NBA, was den Spielplan angeht. Sind natürlich alle gespannt, wie dieser Spielplan zusammensetzt und wie die NBA den aufsetzt. Ich fände es interessant, wenn man den, sage ich mal, Teams, die noch um die Playoffs kämpfen oder die sich noch Playoffs-Chancen ausrechnen, einen ungefähr gleich schwierigen Spielplan gibt, dass man sie vielleicht sogar alle gegeneinander spielen lässt. Das wäre, glaube ich, relativ fair und die Oberen halt auch einfach untereinander die Plätze austragen lässt. Das wäre meiner Meinung nach fair, aber lassen wir uns überraschen, wie es dann im Endeffekt kommt.
Ja, wie du schon sagst, also ich glaube, es läuft auf, das lassen wir uns mal überraschen raus. Ich bin wirklich gespannt, was passiert, ob es zu einem Play-In-Turnier kommt. Wie das Ganze dann aussieht, im Endeffekt ist es ja sowas wie verlängerte Playoffs mit einer Extraserie, die halt eben nur 2 Spiele beträgt. Ich bin gespannt, wen es erwischen wird, wer auf diese Plätze kommen wird. Ich fände es zum Beispiel interessant, eine erste Runde zwischen den Grizzlies und den Pelicans ist bestimmt super interessant mit den ganzen jungen Spielern. Mit Zion gegen Ja Morant, mit Brandon Ingram dabei, also da kann man, glaube ich, nichts sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch interessant, beispielsweise die Grizzlies gegen die alten Herren aus Portland zu sehen, mit Hoodie Mello, mit Damian Lillard. Deswegen bin ich da wirklich gespannt drauf, freue mich drauf. Ende Juli geht's los. Wir hoffen jetzt an erster Stelle erstmal, dass ihr noch ein bisschen mit uns zusammen das BBL-Turnier verfolgt. Sind noch einige Spiele. Im Endeffekt spielt jede Mannschaft im Durchschnitt, glaube ich, alle 2 Tage. Deswegen schaut ein bisschen Basketball. Wir schauen Basketball, berichten euch darüber und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder ein bisschen was über das Turnier hören wollt. Da gibt es dann auch die Weiterführung unserer eigenen Playoffs mit den Spielen, die wir euch schon vorgestellt haben, die wirklich sehr interessant sind, mit dem Miami Heat gegen die OKC, glaube ich, gegen OKC und Houston gegen Utah Jazz.
Ja, genau.
Deswegen freut euch drauf, wir freuen uns drauf. Schaut gern ein bisschen Basketball, hört gern Podcast, hört viel Podcast, hört unseren Podcast. Bis dahin, macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören.
Haltet die Ohren steif, macht's gut.